dem Titel Class Trouble lud die Redaktion der Zeitschrift Kurswechsel zu einer Podiumsdiskussion ins Afroasiatische Institut in Wien. Der Abend bot die Gelegenheit, sich ausgiebig mit der Aktualität der Klassenfrage auseinanderzusetzen. Am Podium saßen dabei 4 AutorInnen, die sich bereits in der vorletzten Ausgabe der Zeitschrift Kurswechsel mit dem Thema beschäftigt hatten. Die Einstiegsfrage richtete sich an Tanja Abu. Sie ist pädagogische Tresenkraft, Sozialarbeiterin, queere Poverty Class Akademikerin und lebt in Berlin. Abu sieht viele der Gruppen und Einrichtungen, die sich den Kindern von ArbeiterInnen und Arbeitern widmen, durchaus kritisch und ortet einen Versuch der Entpolitisierung der Debatte. Am Beginn wurde Abu gebeten, ein wenig zu erklären, was sie an den Gruppen kritisiert und was man eventuell doch noch von ihnen lernen kann.
Warum sehe ich diese Gruppen kritisch? Ich bin relativ begeistert am Anfang gewesen von der Selbstorganisation von Menschen, die sich als sogenannte Arbeiterkinder, ich mag halt diesen Begriff Arbeiterkind, Arbeitertochter nicht so gern, weil das halt so einen paternalistischen Touch hat, aber naja, nun heißt irgendwie diese Organisation nun mal so. Und Katja Urbatsch, die Arbeiterkind.de gegründet hat, hat sich von Anfang an als explizit unpolitisch formuliert. Und das sind halt eben diese Initiativen, die in so einem neoliberalen Diskurs von höher, schneller, weiter und auch du kannst es schaffen und wenn du nur irgendwie hart genug arbeitest, wenn du dich nur weit genug entfremdest von deiner Herkunftsfamilie, auch du kannst dann studieren. Auch ist halt dieser ein sehr hierarchischer Diskurs, der mit einem Oben und Unten arbeitet und der auch sehr viele Wissensformen nicht anerkennt. An der Humboldt-Universität gab es dann ein Projekt, das nannte sich von Frau zu Frau, also ein Projekt für Arbeitertöchter, das auch unter dem Label irgendwie First Generation Studierende lief. Ich bin da immer mal wieder mit eingestiegen und dann wieder ausgestiegen, weil mich genau dieser Tenor genervt hat, dieses auch du kannst es schaffen und so dieses Bashing der Herkunftsfamilien, die eh schon entfremdet werden von einer bestimmten universitären Kultur. Ich möchte das gar nicht so abwerten, ich möchte das nur sehr, sehr kritisch sehen, weil das irgendwie vielleicht auch genau in diesen antidiskriminatorischen Diskurs geht, der von dir auch kritisiert wird, also wo, ich habe das dann formuliert so, dass die klassenkampfbefreiten First-Generation-Studierenden bekommen dann halt keinen Klassenbezug mehr, sondern irgendwie, es heißt dann First-Generation, irgendwie das lässt sich so marktwirtschaftlich auch ganz gut verkaufen und läuft halt so in dem Mythos von den Ausnahmekindern, die es dann schaffen und das ist ein Diskurs, den ich nicht mitgehe.
Der Soziologe Andreas Kemper forscht seit längerem zum Thema Klassismus. 2009 wurde im Unrast Verlag ein von ihm gemeinsam mit Heike Weinbach verfasster Einführungsband zu Klassismus veröffentlicht. Während seiner Studienzeit in Münster gründete Andreas Kemper außerdem das erste autonome Studierendenreferat für ArbeiterInnenkinder. Er wurde im Anschluss an Tanja Abu gebeten, das Konzept Klassismus genauer zu erklären und seinen persönlichen Zugang dazu zu erläutern.
Also ich kann ja erzählen, wie ich auf den Begriff Klassismus gekommen bin. Also ich bin selber Arbeiterkind, in Anführungszeichen, und habe mein Studium irgendwann geschmissen, habe erst sehr spät wieder angefangen zu studieren und war auch in einer profeministischen Männerbewegung aktiv, habe da viel gelernt vom Feminismus und mir ist dann aufgefallen, dass es in Münster, wo ich studiert habe, autonome Referate gibt, wo sich Studierende treffen. Also zum Beispiel, es gibt ein autonomes Frauenreferat. Da wählen halt die Frauen ihr Referat für ein Jahr. Es gibt ein autonomes Lesbenreferat, ein autonomes Behindertenreferat, also für chronisch kranke und behinderte Studierende. Es gibt ein autonomes Schwulenreferat und es gibt ein Referat für ausländische Studierende. Also quasi jede Diskriminierungsform ist da abgedeckt und das ist nicht nur in Münster so, sondern, oder fast jeder, okay, viele. Also zumindest von Race, Class, Gender sind zumindest Gender und Race weitgehend abgedeckt. Das ist in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, fast in allen größeren Unistädten so, dass es diese Referate gibt. Es gibt aber kein einziges Referat für Arbeiterkinder oder Arbeiterinnenkinder. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich habe dann kam gerade PISA raus, wo dann nochmal verdeutlicht wurde, es gibt diese Benachteiligung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich baue jetzt halt so ein autonomes Referat für Studierende, Arbeiter, Arbeiterinnen, Kinder auf. Das konnte man damals nicht so nennen, weil dann klar gewesen wäre, das geht überhaupt nicht, die wollen ja Klassenkampf. Und deswegen heißt es jetzt Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende. So, und genau. Dazu habe ich auch meine Magisterarbeit geschrieben und habe da überlegt, warum gab es das eigentlich nicht? Ne? Das ist ja klar, also Arbeiterkinder, Arbeiterinnen, Kinder werden benachteiligt, werden diskriminiert. Warum gibt es das nicht? Und dann habe ich das in der Form analysiert, dass es damals, als die autonomen Frauenreferate entstanden sind, gab es einen Umschlag. Die Frauen haben eine neue Politikform mitentwickelt, nämlich dass das Private politisch ist. Die neuen sozialen Bewegungen sind da mit entstanden und das war so Ende der 70er Jahre. Die haben aber gleichzeitig sich verabschiedet vom Proletariat. Also das heißt, das Ganze wurde halt, es gab eine neue Politikform, die ich sehr gut finde, nämlich dass das Private politisch ist, aber eben das Proletariat war nicht dabei. Und die alten sozialen Bewegungen mit dem Proletariat im Mittelpunkt, die sind aber geblieben bei dieser alten Politikform. Und da ist dann eben Arbeiter, Kinder, Arbeiterinnen, Kinder sind da zwischen die Stühle gefallen. Also es ist entweder halt alte Politikform mit Klasse oder neue Politikform ohne Klasse. Ich denke, das ist halt so der Grund. Und der Begriff Klassismus ist auch so entstanden. Der ist halt in den 70er Jahren entstanden bei den Furies. Das waren ja ein Lesbenkollektiv von Arbeiterinnen-Töchtern. Und für die war natürlich klar, dass es politische Privat ist. Und die haben den Begriff Klassismus auch publik gemacht.
Einen kritischen Einwand gegen das Konzept des Klassismus lieferte der politische Aktivist und Theoretiker Martin Birkner, der in Wien und im Südburgenland tätig ist und die Reihe Kritik und Utopie im Mandelbaum Verlag betreut. Für Birkner birgt das Konzept des Klassismus die Gefahr, von der eigentlichen Frage des Klassenkampfes und der notwendigen Überwindung oder Abschaffung des Kapitalismus abzulenken.
Ich schicke vielleicht auch was Subjektives voran. Ich bin natürlich auch ein Arbeiterinnenkind. Ich habe nun überhaupt gleich erst später zu studieren begonnen und präventiv dann gleich Philosophie gewählt, damit ich das mit der Marktwirtschaft, damit sich diese Frage danach erst gar nicht stellt. War aber schon vor dem Studium politisch aktiv in einer kleinen revolutionärsozialistischen Gruppe und habe mich sehr viel eigentlich schon zu Beginn des Studiums mit der Frage von marxistischer Theorie im Allgemeinen, aber Klassentheorie im Besonderen beschäftigt und habe mich zunehmend an einer Strömung des Marxismus orientiert, die versucht hat, quasi die Veränderungen des Kapitalismus im Laufe des 20. Jahrhunderts konstitutiv mitzureflektieren in dem, was man als Klassenbegriff dann versteht, der aber gleichzeitig einen Aspekt, und das hoffe ich, beantwortet ein Stück weit implizit auch die Frage, sich an einem Klassenbegriff orientiert, der untrennbar an den Begriff des Klassenkampfes gebunden ist, und zwar, und das ist vielleicht das Besondere an dieser Strömung, der ich mich zugehörig fühle, an einem Begriff des Klassenkampfes, der nicht daran arbeitet, eine bestimmte Klasse in der bürgerlichen Gesellschaft anzuerkennen oder gleichzustellen, sondern einen Klassen- und damit Klassenkampfbegriff, der impliziert, dass so etwas wie die allgemeine Emanzipation oder der kommunistische Horizont die Überwindung der Klassengesellschaft ist und als solches auch die Überwindung der Arbeiterinnenklasse selbst. Das heißt, das war etwas, was mich immer begleitet hat. Der Horizont ist nicht die, auch so wie im Vulgärleninismus, das Herrschen der arbeitenden Klasse oder die Anerkennung der arbeitenden Klasse im bürgerlichen Staat, sondern die Überwindung der Klassengesellschaft und in diesem Prozess auch die, klassisch gesprochen, Selbstaufhebung des Proletariats als solches.
Für Birkner hat Klassenkampf also zum Ziel, die Klassengesellschaft zu überwinden. Ebenfalls am Podium vertreten war Maria do Mar Castro Varela. Sie ist Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und aktuell Fellow am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien. In ihrem Beitrag für die dem Thema Klassismus gewidmete Ausgabe der Zeitschrift Kurswechsel kritisiert Castro Varela den Eurozentrismus des marxistischen Klassenbegriffs aus einer postkolonialen Perspektive. Sie macht darauf aufmerksam, dass Erfahrungen und Interessen kolonialisierter ArbeiterInnen punktuell sogar in direktem Gegensatz zu denen des westlichen Industrieproletariats stehen können. Am Podium wurde sie gebeten, diese Aussage näher zu erläutern.
Vielleicht noch mal kurz zu der Debatte hier zu Klassismus und Klassenkampf, weil das der Einwurf praktisch des Klassismusbegriffs als Konzept gewirkt hat und auch dass da was passiert ist und gezündet hat, das sieht man daran, dass diese Veranstaltungen voll sind. Das heißt also, ein bisschen mehr Optimismus. Also, da passiert natürlich was, aber natürlich sehe ich auch deinen Einwand, dass das auch dazu führen könnte, dass der Begriff dann doch wieder zu einem identitären verkommt oder vereinseitigt wird oder reduziert wird und die Idee der Strukturanalyse und auch der Idee des Klassenkampfes damit irgendwie abhanden kommt. Jetzt wäre es die Frage, ob das nicht möglich ist, das so zu supplementieren, also beides in Gleichzeitigkeit zu denken, also sowohl die mobilisierende Kraft von Identitätskategorien, die ich trotz ich Poststrukturalistin bin und insoweit Identitätskategorien auch immer kritisiere, auch sehe, dass es eine mobilisierende Kraft hat, während das andere depolitisierend ist, aber wir brauchen natürlich immer auch die Strukturanalyse. Und für diese Analyse brauchen wir etwas, was ich für ganz wichtig halte und eigentlich in der klassischen marxistischen Theorie auch immer wieder auch benannt worden ist, zum Beispiel beim neomarxistischen Antonio Gramsci, die Selbstkritik. Und wenn die wegfällt, dann haben wir nur den Aufbau praktisch einer avantgardistischen Idee und dann fallen die Leute weg, die interessiert das nicht. Ja? Also das ist so wie wenn Spivak sagt, who the fuck wants to be a subaltern? It's about to, you know, undo subaltern spaces. Und so ist es mit dem Proletariat auch. Was ist so attraktiv daran, proletarisch zu sein? Ich meine, das ist nicht wirklich ein attraktives Leben, wenn man sich anguckt, wirklich proletarische Strukturen und subproletarische Strukturen. Das ist nicht etwas, was wir erhalten wollen, sondern es ist etwas, was aufgelöst werden soll. Und insoweit haben wir hier praktisch ein Problem da drin auch, dass, und das ist jetzt vielleicht das, was ich in dem kurzen Artikel auch adressiere, was, glaube ich, wichtig ist, und das sieht man ja auch an den Leuten, die zitiert werden in den Artikeln. Ja, das sind ja fast alles nur weiße europäische Männer. Und das daran sieht man, es gibt praktisch so ein Zitierkartell und das haben also praktisch marxistische Denkerinnen auch heute immer noch nicht überwunden. Auch sind genügend Artikel available, man kann die lesen, man kann das sich angucken, die von anderen Erfahrungen sprechen, die über andere Kämpfe sprechen, die zum Beispiel Prekariat nochmal ganz anders dezidiert auch artikulieren und sagen, Prekariat, wovon redet ihr denn eigentlich? In den meisten postkolonialen Räumen sind 70-80% der Leute leben im informellen Sektor. Das ist praktisch ein volles Prekariat, während hier sehr häufig zum Prekariat die erklärt werden, die künstlerisch ab und zu mal für 2 Jahre nur arbeiten können. Also da muss man auch Unterscheidungen treffen können. Das ist das, was ich meine. Die Universalisierung von Marginalisierung, also einer europäischen Marginalisierung oder das, was hier als Marginalisierung bezeichnet wird, zu universalisieren auf die Welt, das ist das Problem und das ist das, was in der Eurozentrismuskritik immer wieder auch benannt worden ist. Wir können das nicht universalisieren und man könnte auch noch einen Schritt weiter gehen und das ist das, was Spivak immer wieder tut, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen im Westen nicht nur nicht dieselben Erfahrungen haben wie die Arbeiter und Arbeiterinnen im globalen Süden, sondern dass sie auch parasitär von ihnen profitieren. Für lange Zeit gab es ja eine Mittelschichtisierung der Arbeiterklasse, ja? Die Mittelschicht ist größer geworden, so ein ganzes größeres Kleinbürgertum. Wie ist das passiert? Also es kommen die Leute sagen, Wohlfahrtsstaat, bla bla bla. Und das ist interessant, weil wir werden ja nochmal darüber reden, über die jetzige Situation mit Geflüchteten, dass sie dann oft gesagt wird, die kommen jetzt, weil hier leben sie dann von unseren Sozialsystemen. Nur diese Sozialsysteme wären ja gar nicht möglich gewesen ohne die Kolonialisierung der Welt. Ein Datum erwähne ich da immer, Mitte des 19. Jahrhunderts, Hochzeit des Kolonialismus, 85% des Weltterritoriums ist von Europa kolonialisiert. Ja, also 85%, die ganzen Ressourcen sind daher gekommen. Und das muss man praktisch mit theoretisieren, weil sonst ist es mit der Selbstkritik auch nicht so weit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu sehen. Und es wundert mich immer wieder, warum das weggelassen wird. Weil eigentlich gibt es da jetzt mittlerweile genug Debatte dazu, das auch zu verlinken, zu verflechten und die Verflechtungen zu sehen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder den Eurozentrismus, der in der Theorie drin ist, des Marxismus, beginnen bei Carlos Marx himself. Also wenn wir ihn dann uns anschauen und er sagt, es ist wichtig, dass es Kolonien gibt, um den Feudalismus zu überwinden. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Er war wirklich, und hatte mit Kolonialismus, Kritik hatte er nicht so viel. Das war bei Rosa Luxemburg dann wieder anders, aber bei Marx selber nicht. Und ich glaube, dass die Bewegung sich das angucken muss. Und dann sind wir auch davor gefeit, nur in so eine Position des Selbstmitleids zu kommen oder nur in etwas, so eine essentialistische Identitätskategorie zu bilden.
Castro-Varela sieht also ein grundsätzliches Problem in der Diskussion um Klasse, wenn diese ohne postkoloniale Kritik geführt wird. Die Diskussion im Afroasiatischen Institut drehte sich dann auch um die Frage nach dem Verhältnis zwischen verschiedenen Formen der Diskriminierung. Warum wird zwar über Sexismus und Rassismus, aber gleichzeitig kaum über Klassismus gesprochen? Welche Leerstelle hinterlässt das Fehlen einer Debatte über die Aktualität der Klassenfrage oder die Ausblendung klassistischer Formen der Diskriminierung? Tania Abu meint dazu:
Die Leerstellen, die, ich glaube, die, es sind gar keine Leerstellen, es ist die Frage irgendwie, nachdem wem wird zugehört und welche Interventionen in bestimmte Diskurse werden eben auch in so einem akademischen Betrieb dann fruchtbar gemacht, weil irgendwie das, womit ich an der Uni handle, das sind ja Theorien. Und da hat sich die Frauenbewegung stark gemacht, da hat sich eine antirassistische Bewegung vielleicht noch stark gemacht, aber es gab ja auch noch ganz andere Interventionen. Also ne, es gibt halt diesen berühmten Text von Katharina Walkenbach, den wir dann alle irgendwann lesen mussten, irgendwie in Gender als interdependente Kategorie. Und, da wurden eben die Krüppellesben auch noch benannt und es gab den Schabeskreis. Es gab, also ne, das, was jetzt irgendwie auch wieder aufkommt als Disability Studies, irgendwie, das hat es ja alles schon mal gegeben. Und das ist halt, ne, das, was ich in meinem Text beschreibe, ist ja eigentlich nur eine Aufarbeitung des Wissens und der Interventionen, die es schon gegeben hat. Irgendwie das, was Bourdieu geschrieben hat, hat Bogdanow 1920 geschrieben, die Wissenschaft und die Arbeiterklasse. Also ne, dieser Enttäuschung der ArbeiterInnenklasse am akademischen Habitus. Ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwie, dass es nicht dieses vorhandene Wissen und dass es die Kritik nicht gibt. Es gibt halt nur das Zuhören nicht und es gibt den Raum nicht, der dafür aufgemacht wird.
Martin Birkner sieht einen Grund für das Fehlen einer Debatte über Klasse und Klassismus auch im veränderten Umfeld der Universitäten.
Vielleicht ist ja die Lücke die, dass man nicht vom Kapitalismus spricht. Ich habe schon das Gefühl, dass das Wissen, dass ich zum Beispiel und andere Leute von dem mehr profitiert haben, was im Rahmen der globalen Protestbewegung Post-Seattle an Wissensproduktion passiert ist, das ist schon auch an Universitäten passiert, aber nicht nur. Und ich glaube, es ist sozusagen das Additive, also dieses Diskriminierungsformen aneinander zu reihen und sich dran abzuarbeiten, ist natürlich ein Effekt von einem Shift in der Episteme des kritischen sozialwissenschaftlichen Diskurses, weil sozusagen der Blick aufs Ganze oder der Begriff der Totalität verpönt war, mit guten Gründen, aber auch aus schlechten Gründen, wie ich glaube. Und das nimmt uns, würde ich schon sagen, ein Stück weit den Blick auf das, wie diese Widersprüche zusammenhalten im Rahmen einer systemischen Totalität, die ich nach wie vor Kapitalismus nennen würde.
Während Tania Abu hier deutlich macht, dass es wieder mehr Raum für Debatten um Klassismus geben muss, betont Martin Birkner vor allem, dass Klassismuskritik immer Kapitalismuskritik sein muss und daher ein systemischer Ansatz wichtig ist. Im Hinblick auf die aktuellen Debatten zu geflüchteten Menschen wurde von den DiskutantInnen vor allem die Unterscheidung in gut ausgebildete, nützliche ZuwandererInnen einerseits und ungebildete, potenzielle Kriminelle andererseits diskutiert. Auf die Frage, ob ein solcher Nützlichkeitsdiskurs besondere Gefahren mit sich bringt, meint Maria do Mar Castro Varela:
Ja, selbstverständlich ist das gefährlich, weil natürlich dann Menschen objektiviert werden und nur gesehen werden als Arbeitskraft und nun nicht mehr als Menschen, die sie auch kommen, die auch andere Dinge auch mitbringen. Und deswegen ist es schon ein bisschen nervig, dass Angela Merkel so gefeiert wird. Die Frau ist einfach wahnsinnig klug. Das ist einfach wahnsinnig klug. Deutschland hat nur profitiert ökonomisch von den Geflüchteten in Deutschland und die werden auch weiterhin davon profitieren. Und sie suchen sich die Leute aus, die sie wollen und die sie nicht wollen. Und die anderen werden irgendwann mal wieder dann zurückgeschickt. So einfach ist das. Demografischer Wandel, wir brauchen mehr qualifizierte Leute, bla bla bla. Da wird plötzlich der Diskurs auch umgewandelt. Und natürlich ist das gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Vor allen Dingen ist es aber nicht gefährlich. Für die, die wir jetzt hier auf dem Podium sitzen, ist es nicht gefährlich. Es ist aber gefährlich vor allen Dingen für diejenigen, die diese Ressourcen dann nicht mitbringen. Und dass das instrumentalisiert wird, um zu sagen, schau, ist doch schön, dass die Geflüchteten kommen, die sind auch echt qualifiziert, sind Ärzte dabei. Ich meine, das geht überhaupt nicht, weil darum geht es ja nicht. Ja? Darum geht es nicht bei einem Recht auf Asyl. Und deswegen müssen wir davon auf jeden Fall Abstand nehmen und diese Instrumentalisierung nicht mitmachen. Auch nicht als Positivbeispiel, auch nicht, um Leute zu überzeugen. Wir müssen andere Argumentationsstrukturen finden, um Leute zu überzeugen, dass Menschen Recht haben, auch hier zu sein.
Auch Tanja Abou ist von der Gefahr eines Nützlichkeitsdiskurses überzeugt.
Ich beantworte die Frage auch mal mit einem Ja. Also das sind Diskurse, die in der Rechten einfach zuspielen und eigentlich ist da ein Punkt. So, also man darf halt nicht schauen, irgendwie wer überhaupt in der Gesellschaft nicht gucken, wer ist nützlich und wer nicht, weil sonst spiele ich nämlich diejenigen, die sich auch eh schon nutzlos fühlen, gegeneinander aus. Also eine ganze Gruppe von Hartz-IV-Empfängerinnen irgendwie. Und das sind einfach so Fehlinformationen, die dann gestreut werden, wo halt irgendwie diejenigen, die eh schon in marginalisierten Positionen sind, gegeneinander ausgespielt werden.
Andreas Kemper betont, dass der angesprochene Nützlichkeitsdiskurs auch deshalb so weit verbreitet ist, weil die darunterliegenden sprachlichen Muster kaum kritisiert werden.
Bei diesem Nützlichkeitsrassismus oder bei diesem Nützlichkeitsrassismus, also es ist ja Nützlichkeitsrassismus letztlich, aber bei den Geflüchteten ist ja nicht nur dieser Nützlichkeitsrassismus da, sondern es wird halt mit Begrifflichkeiten gearbeitet, die deswegen auch so stark sind, weil eben kein Klassismus diskutiert wird. Zum Beispiel Begriffe wie Flüchtlingswelle oder Ausländerwelle oder das sind halt Diskurse, die sind nicht wirklich kritisiert worden, also nicht fundamental kritisiert worden, weil es keine Klassismusanalyse gegeben hat, weil der Linguistik-Turn, den wir hatten in den Gesellschaftswissenschaften, ein Linguistik-Turn war ohne Klassengesellschaft. Also Begrifflichkeiten, die, also ich schreibe dazu gerade meine Doktorarbeit, deswegen habe ich da so ein Redebedürfnis. Und das ist nie kritisiert worden. Es gibt keine einzige Analyse, die solche Begriffe kritisiert wie Bodensatz oder wie oben und unten. Das wird hingenommen. Das sind Diskurse über Untermenschen, die wir im Nationalsozialismus haben, die auch wiederum gekoppelt sind an dieser Flüchtlingswelle. Es gibt, Klaus Teweleit hat das mal irgendwann gemacht, in seinen Männerfantasien hat er ein Kapitel drin zu diesen Untermenschen und Massendenken. Das, der Begriff Masse, das, auch der Begriff wurde nie kritisiert. Der wurde deswegen nicht kritisiert, weil der Linguistik-Turn an der Klassengesellschaft vorbeigegangen ist. Also das war diese Abwendung in den Gesellschaftswissenschaften von materiellen Dingen, von Armuts- und Reichtumsfragen hin zu sprachlichen Fragen oder auch weg von Gewaltfragen hin. Den finde ich an sich schon problematisch, weil da einfach ganz viele Gewaltverhältnisse ausgeblendet wurden. Und auch das kam eben nur gleichzeitig zustande mit dem Ausblenden von Klassengesellschaft. Aber im Linguistik-Turn wurde auch nochmal dann Klasse ausgeblendet. Und damit fehlt eigentlich unglaublich viel an Begriffsschärfe. Das macht wiederum die Rechte unglaublich stark, weil die Rechte, die können mit diesen ganzen Bildern arbeiten.
Tanja Abou warnt weiters davor, solche Bilder und Sprachmuster nur der Rechten zuzuschreiben.
Also dazu ergänzen, das ist ja nicht nur die Rechte, die mit solchen Bildern arbeiten kann, sondern auch die Linke, die sich eben auch auf Bilder von der sogenannten rechten Unterschicht stürzt. Also diese Vorurteile, die da dann auch gegenüber Menschen aus der sogenannten Unterschicht reproduziert werden, die werden dann auch wieder so gegeneinander gestellt. Dabei wird übersehen, was es halt auch für Solidarisierungswellen in der sogenannten Unterschicht gibt mit Geflüchteten und also was an ehrenamtlicher Arbeit da geleistet wird zum Beispiel.
Doch wie kann der Diskurs über die angeblich rechte Unterschicht durchbrochen werden? Martin Birkner hat dazu einige Vorschläge.
Also der Rassismus, da gibt es ja andere Studien, die zeigen, dass er eigentlich relativ homogen quer durch die Stratifikation der Bevölkerung vorhanden ist. Und das andere ist dann nochmal die Frage, warum welche Leute FPÖ wählen. Ne? Zunächst müsste man sich auch dann die Geschichte der österreichischen Sozialpartnerschaft, der sozialdemokratischen Regierungen anschauen, weil nach wie vor dieses, das Moment, es gegen die zu wählen und denen weh zu tun, ein sehr großer Teil auch noch immer der Motivation ausmacht, ohne jetzt den rassistischen Teil wegzurechnen und auch der Tatsache, dass sich sicher schon bei einem nicht kleinen Teil rechtsextreme Muster tatsächlich verfestigt haben und das eine Motivation ist, die FPÖ zu wählen. Und das sollte man nicht vernachlässigen. Und die Frage darf nie jene außen vor lassen, die lauten muss, was haben denn die herrschenden Regierungsparteien in den letzten Jahren und Jahrzehnten für Politik betrieben, um Selbstermächtigungsprozesse, um soziale Auseinandersetzungen von oben hierarchisch zu befrieden. Das ist in Österreich vielleicht noch ein bisschen eine Sonderrolle, das gibt es natürlich woanders auch. Und zum anderen hat das auch noch einmal, denke ich, mit der Spezifik der Sozialdemokratie, also bis vor ein paar Jahren, jetzt mit spätestens heute, jetzt ist ja eh vorbei, aber das hat ja über 120 Jahre lang funktioniert, nämlich im Unterschied zu anderen Ländern tatsächlich eine hegemoniale Politik zu fahren, die verunmöglicht hat, dass sich links der Sozialdemokratie eine auch nur halbwegs große Minderheitenstruktur entwickeln kann.
Gegen Ende wurde die Diskussion geöffnet und das versammelte Publikum um Fragen und Kommentare gebeten. Einige BesucherInnen kritisierten dabei auch, dass die akademische Ausdrucksweise das Verständnis der vorgetragenen Argumente unnötig erschwere. Danja Abu versteht die Kritik als Teil einer wichtigen Bemühung um mehr gesellschaftliche Inklusion, glaubt aber nicht an eine einfache Lösung des Problems.
Ich habe vor 15 Jahren auch noch ganz anders geredet, als ich jetzt rede. Ich habe irgendwann studiert, ich habe mir eine bestimmte Sprache angeeignet, die ich brauche, um mich artikulieren zu können. Mir macht es auf eine Art auch Spaß, manchmal so eine Sprache zu benutzen, weil sie viele Dinge auf den Punkt bringt. Man könnte weniger Fremdworte benutzen, aber ich finde das auch wichtig, dass es einen Zugang zu so einer Sprache und zu solchen Texten auch gibt. Ne? Die eigene verengte Perspektive, die ich dann in so einem Moment auch bekomme, irgendwie wieder aufzumachen und irgendwie zu sagen, so, mal wieder entspannen, okay, und so, worüber reden wir ja eigentlich? So.
Was in der Diskussion nur kurz angesprochen wurde, war die spezifisch österreichische Situation in Hinblick auf die Rolle der Sozialpartnerschaft. Dieses Thema wird aber in einem weiteren Artikel im vierten Heft 2015 der Zeitschrift Kurswechsel von Markus Grieser und Birgit Sauer behandelt.